Welt. Jesus hat das gesagt von sich selbst. Ich bin das Licht dieser Welt. Als er die Erde verlassen hat, hat er zu seinen Jüngern gesagt, ihr seid das Licht dieser Welt. Jesus bleibt nach wie vor das Licht. Ohne ihn können wir kein bisschen leuchten. Und trotzdem, wir sollen leuchten. Deswegen hat er uns in diese Welt gestellt. Deswegen beschäftigen wir uns mit diesem ganzen Thema Abenteuer Gemeinde, weil das wirklich ein Abenteuer ist, in das Gott uns reinstellt und uns reinruft, wenn er uns in Gemeinde hineinruft. Ich möchte mit diese letzte Predigt zu dem Thema, zu dieser Themenreihe mit einem kleinen Rätsel beginnen. Stellt euch vor, ein Baby, ein Samen, jetzt würde ich gerne am besten was wegzupfen, aber das lasse ich dann. Ursula, vielen Dank für deinen schönen Strauß hier. Eine Pflanze, Baby, ein Same, eine Pflanze und die versammelte Gemeinde. Was haben die alles miteinander gemeinsam? Die wachsen, ja. Alle vier wachsen. Alle wurden von Gott erstellt, geschaffen, ja, genau. Sonst noch irgendwas? Geboren und auferstehen? Ja, ja. Gewisserweise, wenn man eine Geburt hat, auferstehen. Ja. Sie vermehren sich. Ja, ja, klar. Also wir haben schon ein paar Sachen rausgefunden, das finde ich total gut. Alle sind von Gott geschaffen. Alle sind lebendig. Alles lebt, was ich aufgezeichnet habe. Alle wachsen. Alle sind auf Vermehrung angelegt. 100 Punkte für die Gemeinde. Es scheint so ein göttliches Prinzip zu sein, bei allem, was er geschaffen hat, es ist auf Vermehrung angelegt. Die Schöpfung, ein Kind, das er gemacht hat, eine Pflanze, aber auch die Gemeinde. Es ist ein Geschöpf Gottes, die Gemeinde. Offensichtlich scheint sich Gott bei dem, was er macht, Wachstum zu wünschen. Das scheint in ihm zu liegen. Oder anders gesagt, alles, was lebt, wächst. Babys kommen auf die Welt. Sie werden gewöhnlich wachsen und sich entwickeln, außer es ist eine Störung. Aber wenn sie normal aufwachsen, entwickeln sich gut. Auch Gemüse und Früchte wurden gesät und wachsen. Die ganze Natur steht für ständiges Wachstum. Deswegen liebe ich den Frühling so sehr. Da merkt man das. Alles blüht auf, alles sprießt. Und dieses göttliche Wachstumsprinzip wollen wir heute ein wenig unter die Lupe nehmen. Unter anderem wird es in einer von vielen Gleichnisgeschichten von Jesus in Kapitel 4 im Markus-Evangelium beschrieben. Und das möchte ich gerne mit euch ein wenig näher anschauen. So habe ich das genannt, wachsende Gemeinde oder wie Gott sich ausbreitet. Und da heißt es in Markus 4, ich habe nach einer relativ modernen Übersetzung, möchte ich das hier auslegen, damit wir wieder neu hinhören, so eine bekannte Stelle. Da heißt es, mit dem Reich Gottes, so erklärte Jesus weiter, ist es wie mit einem Bauern, der die Saat auf seinen Acker ausgestreut hat. Er legt sich schlafen, er steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen und die Saat geht auf und wächst. Wie? Das weiß er selbst nicht. Ganz von selbst bringt die Erde Frucht hervor, zuerst die Halme, dann die Ähren und schließlich das ausgereifte Korn in den Ähren. Sobald die Frucht reif ist, lässt er das Getreide schneiden. Die Zeit der Ernte ist da. Diese Geschichte von Jesus steht in einer ganzen Reihe von anderen Gleichnissen, beispielhaften Erzählungen, bei denen Jesus mit ganz unterschiedlichen Bildern und Vergleichen erklärt, wie das Reich Gottes wächst. Also Gottes Einflussbereich zunimmt. Oder wie ich es hier formuliert habe, wie Gott sich ausbreitet. Das Gleichnis Aussaat der Saat mit den unterschiedlichen Böden, hier entsteht ja auch Wachstum, wenn man zuhört, was Jesus da sagt. Dann das Gleichnis vom Licht kommt hier, das gesehen werden soll, das quasi einen größeren Einfluss gewinnen soll. Dann kommt das Gleichnis vom Senfkorn, das klein ist, aber schnell zu sogar einem Baum wachsen kann. Und mittendrin unser Gleichnis, das wir jetzt gerade gelesen haben. Und vielleicht fragen wir uns, was hat das mit mir zu tun oder mit uns als Gemeinde? Warum redet Jesus auch meistens vom Reich Gottes und so wenig oder kaum, so scheint es, von Gemeinde, die ja nach der Himmelfahrt von ihm weltweit entstanden ist? Warum redet er so wenig davon? Hat er vielleicht vom Reich Gottes gesprochen, aber damit die Gemeinde gemeint? Nicht ganz, würde ich sagen. Darüber streiten sich aber Theologen aller Zeiten schon. Ist Reich Gottes und Gemeinde dasselbe? Es war Augustinus, der große Theologe des 4. Jahrhunderts, der zuerst das Reich Gottes mit der Gemeinde, der Kirche gleichgesetzt hat. Auch die Reformatoren haben diese Sicht teilweise vertreten. Später hat der französische Theologe Loisy diesen schon sehr populär gewordenen Satz geprägt: Jesus hat das Reich Gottes verkündet, aber was gekommen ist, ist die Kirche. Als hätte sich die Entwicklung falsch, hätte sich das falsch entwickelt, anders als Jesus das gedacht hat. Als hätte Gott etwas anderes gewollt, aber entwickelt hat sich das eben daraus. Ich glaube, beide haben recht. Natürlich ist das Reich Gottes größer als Gemeinde. Aber um es mal einfach zu sagen, das Reich Gottes ist dort, wo Gott herrscht. Das hat mir geholfen immer. Wo Gott das Sagen hat, da ist Reich Gottes. Das kann in der Gemeinde sein, aber manchmal hat er da auch nicht das Sagen. Das kann in deinem persönlichen Leben sein. Da, wo Menschen ihm gehorchen, da wächst Reich Gottes. Wo Leute anfangen, ihn zu ehren, da ist Reich Gottes. Und das Reich Gottes, hat Jesus gesagt, ist einerseits schon sichtbar und erlebbar, aber andererseits auch verborgen, noch nicht so richtig da. Und das ist so der Zwischenzustand. Aber immer dort, wo Menschen ihm ihr Leben in die Hand legen, in seine Hände legen, da wächst Reich Gottes. Da wird es teilweise sichtbar und dadurch erfahrbar. Wo Gottes Herrschaft sich durchsetzt, da wird Reich Gottes sichtbar. Wenn dein Charakter durch den Heiligen Geist verändert wird, du durch Gehorsam gegenüber seinem Wort dich verändern lässt, dann wird Reich Gottes spürbarer in deinem Umfeld. Wenn jemand durch Gottes Gnade von einer Sucht befreit wird oder einer anderen Abhängigkeit, dann wächst Reich Gottes. Dann setzt sich das Reich Gottes in deinem Leben durch. Wenn eine Gemeinde mehr und mehr nach Gottes Vorstellungen lebt und sich entwickelt und in ihren Auftrag wahrnimmt, in ihrem Umfeld, dann wird Reich Gottes in dieser Stadt größer. Und das ist das Abenteuer, in dem wir sein dürfen. Wir dürfen dabei sein, wo sein Reich Gottes Reich wächst. Dann geschieht in dieser Gemeinde, in deinem Leben, dasselbe, was überall geschieht, wo Gott regiert. Er wird geehrt, Menschen fangen über Gott an zu staunen, es gibt Wachstum und so weiter. Es geht im Grunde genommen nicht um uns und unsere Gemeinde, sondern ob seine Herrlichkeit größer wird, sein Einfluss wächst. Das ist der Sinn unseres Lebens, wie Paulus das im Epheserbrief ganz am Anfang im ersten Kapitel sagt. Wir sind bestimmt zum Lob seiner Herrlichkeit. Dreimal wiederholt er das in diesem Kapitel. Das ist unsere Bestimmung, dass Gottes Ehre größer wird. Und dann wächst sein Reich. Und deswegen bin ich überzeugt, dass viele dieser Prinzipien, die Jesus über das Reich Gottes lehrt, auch auf Gemeinde übertragbar sind. Und wenn wir das tun, was ergibt sich daraus für unsere Gemeinde? Was lernen wir aus diesem Gleichnis über das Reich Gottes, über Gemeinde? Wie das in Gemeinde wächst? Und ich habe hier drei Erkenntnisse, die ich teilen möchte. Erstmal, wir als Gemeinde sollen säen. Ich werde eine Sache sagen, die wir sollen, die eine, was wir nicht können und die dritte, was wir können. Wir als Gemeinde sollen säen. Der Bauer in diesem Gleichnis und wenn man die Bauern beobachtet auf den Feldern, ein Bauer hat so einiges zu tun, dass seine Pflanze wächst. Eine Saat aufgeht, Frucht entsteht. Er muss einiges tun. Das Feld muss Wochen vorher vorbereitet werden. Es muss umgegraben werden. Die Saat muss ausgeschüttet werden. Eventuell sind noch einige Nacharbeiten notwendig. Vielleicht muss das Feld gedüngt werden. Auf jeden Fall muss dafür gesorgt werden, dass die Saat genug Wasser bekommt. Und so weiter. Und das merken wir immer, wenn ein trockener Sommer ist, dass es dann schwierig ist. Auch wenn ein Bauer ganz genau weiß, dass er keine gute Ernte garantieren kann, käme er nie auf die absurde Idee, sie könnte allein durch Wachsen entstehen. Nein, jeder Bauer weiß genau, wenn ich nichts mache, passiert auch nichts. Vielleicht so ein Rest von einer Ernte vom letzten Jahr, so übrig bleibt. Aber es wird auf keinen Fall eine gute Ernte von einer erleben kann. Es wird keinen einzigen Halm mit Frucht entstehen, wenn ich nicht etwas tue. Und das ist im Grunde genommen, was Jesus hier vermitteln möchte. Ohne eigene Vorarbeit, wenn wir Frucht sehen wollen, wird nichts passieren. Und deswegen, wie nimmt er uns da hinein? Wie könnte Frucht oder wie könnte Vorarbeit aussehen in der Gemeinde? Erstens würde ich mal sagen, geht es darum, dass wir anfangen, regelmäßig zu beten, dass Menschen in unserem Umfeld vom Evangelium vorbereitet werden. Zweitens, dass er solche vorbereiteten Menschen zu uns schickt oder in unsere Gemeinde. Drittens, wenn er sie zu uns schickt, dass wir den Mut aufbringen, an irgendeiner Stelle Rede und Antwort zu stehen, wenn sie danach fragen oder selbst das Gespräch auf den Glauben zu bringen. Viertens, dass wir wieder beten, dass diese kleinen Samen, die wir gestreut haben, von Gott auf, dass er die aufgehen lässt, dass vielleicht sich weitere Gespräche ergeben. Fünftens, dass wir bereit sind, Menschen ganz praktisch zu dienen, wenn wir vielleicht Not in ihrem Leben sehen. Oft sind so kleine Dienste viel, viel wirkungsvoller, als wenn wir viel reden. Sechstens, wieder zu beten, dass unsere Liebe, dein und meine Liebe, diese Menschen berührt und Türen öffnet. Und siebtens, wenn dann weitere Fragen kommen, dass wir bereit sind, sie zu beantworten, warum wir das machen. Und achtens, dass wir beten, dass wir dann richtig antworten können. Vielleicht durch unsere Antworten irgendwelches Nachdenken auslösen. Und neuntens, dass wir weiter beten. Und zehntens, dass wir weiter beten. Das ist unsere Arbeit, die Vorarbeit. Mit all dem säen wir. Stell dir vor, du bist nicht der Einzige, der in der Gemeinde, der so handelt und vorbereitet, sondern dass das 5 oder 10 oder 20 sind oder mehr. Und wenn wir darüber im Hauskreis reden und dafür beten miteinander und vielleicht über Menschen, die Gott uns in den Weg gestellt hat, wo wir einen Schritt gegangen sind schon, stellen wir uns vor, das wird nicht nur ein Thema in unseren Hauskreisen, sondern in unseren persönlichen Gesprächen. Stellen wir uns vor, was dann passiert. Stellen wir uns vor, wir nehmen das Säen so ernst, wie ein Bauer das im Frühling nimmt. Stellen wir uns vor, wir drehen uns weniger um unsere eigenen Problemchen und Schwierigkeiten, sondern reden mehr über Gottes Anliegen. Stell dir vor, du und ich, wir als Gemeinde, fangen wirklich an zu säen. Und das tun nicht nur wir, sondern auch die anderen Gemeinden in diesem Ort. Wir als Gemeinde sollen säen. Ein zweiter Gedanke hier, wir als Gemeinde müssen keine Frucht produzieren. Also etwas, was wir nicht tun müssen. Und das verwechseln wir manchmal. Hier geht klar hervor, was unsere Aufgabe als Gemeinde ist und was nicht. Wir können keine Frucht machen. Du kannst keinen Menschen bekehren, niemanden manipulieren, dass er zum Glauben an Jesus kommt, dass er Christ wird. Du kannst keinen Menschen zum Kind Gottes machen, so schön das ist, aber wir können es nicht. Ja, wenn wir alles getan haben, was in unserer Kraft liegt, nämlich für jemanden gebetet, immer wieder gebetet, dass wir Gelegenheiten von Gott bekommen, von ihm zu erzählen. Wenn wir vielleicht jemandem gedient haben, dann dürfen wir, wie dieser Bauer das hier macht, sehr gelassen sein. Hier heißt es, er legt sich schlafen, steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen. Ist das nicht eine entspannte Atmosphäre? Genau dazu will Gott uns herausfordern. Und hier steht, ganz von selbst bringt die Erde Frucht hervor. Zuerst die Halme, dann die Ähren und schließlich das ausgereifte Korn in den Ähren. Hier heißt es, dass die Erde die Frucht von selbst hervorbringt. Und zwar nicht in einem Rutsch auf einmal, sondern eins nach dem anderen. Erst den Halm, dann die Ähre, dann den vollen Weizen. Hier steht übrigens ein ganz interessanter Begriff im Urtext, im griechischen Text. Automate. Wir kennen das von automatisch. Das ist in unsere Sprache eingegangen, dieser griechische Begriff. Automatisch passiert das. Und Jesus meint damit bestimmt kein Wachstumsautomatismus. Das würde auch dem hebräischen Denken total widersprechen. Bei diesem Automatismus geht es nicht um so eine Eigengesetzlichkeit, als würde das schon innerlich passieren. Im Denken von Jesus bedeutete Automate einfach schlicht ohne erkennbare Ursache. Und der gläubige Jude dachte immer, von Gott in Bewegung gesetzt. Auf die Gemeinde übertragen bedeutet das, von außen betrachtet scheint es so, als würde alles von selbst passieren, automatisch. Aber als Christen wissen wir, ohne es vielleicht sogar wissenschaftlich beweisen zu können, dass das, was dort anscheinend ganz von selbst passiert, Gottes Handschrift trägt, Gottes Fingerabdrücke. Dieser Automatismus entpuppt sich also bei näherer Betrachtung so als Theomatismus, von Gott bewegt. Ein Vorgang, den Gott in Gang setzt. Und das kündigt Jesus später in Matthäus 16 auch selbst an, wenn er zu Petrus und den Jüngern sagt, darum sage ich dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Ich stecke dahinter. Und dann nicht einmal die Macht des Todes wird sie vernichten können, sagt Jesus. Und das ist etwas, dabei zu sein, das empfinde ich als Abenteuer. Man merkt, plötzlich passiert was. Und es hängt nicht an uns. Wir haben was vorgearbeitet, aber jetzt passiert was von Gott. Und wir wissen, dass hier Gott plötzlich handelt. Das merken wir. Und deswegen dürfen wir uns entspannen. Wir brauchen uns kein schlechtes Gewissen machen zu lassen, uns nicht unter Druck zu setzen, dass wir irgendjemand bekehren müssen. Und deswegen bezeichnet Jesus seine Jünger ja auch als Zeugen. Ihr sollt einfach nur mal erzählen, was euch selbst erlebt ist, was euch selbst passiert ist. Stellen wir uns vor, ein Zeuge im Gerichtssaal ist total verkrampft, nervös, dem glaubt doch kein Mensch. Und manchmal wirken wir Christen so ein bisschen verkrampft und so nervös, unglaubwürdig. Wenn wir mehr entspannt wären, würde man uns das viel mehr abnehmen. Deswegen entspannen wir uns. Wie jemand, der eine tolle Nachricht bekommen hat und nur darauf wartet, sie loszuwerden. Auf die Gelegenheit wartet. Der schier platzt, weil sie nach außen drängt. So entspannt dürfen wir sein. Ein dritter Gedanke hier, wir als Gemeinde dürfen ernten. Und der Gedanke, den finde ich hier noch am abenteuerlichsten. Wenn ein Bauer feststellt, dass die Saat sich nicht gut entwickelt, wird er herausfinden wollen, warum es liegt, woran es liegt. Er greift dann entsprechende Maßnahmen. Wenn ein Gemüse von Schädlingen befallen ist, setzt er Schädlingsbekämpfungsmittel vielleicht ein, damit es in Zukunft wieder zu guten Ernten kommt. Wir in Deutschland, wenn wir so Gemeinden beobachten, wenn eine Gemeinde stagniert und sich nicht weiterentwickelt, dann relativieren wir das sehr fromm. Ich bin sehr viel unter Kollegen in solchen Gesprächen verwickelt gewesen. Wir entschuldigen das mit dem sogenannten harten Boden. Ich denke, die Leute sind heute gar nicht mehr offen und so weiter. Wir hören selten in solchen Erklärungen, eigentlich sind meine Predigten zu dünn. Nur mal als Beispiel. Oder kein Wunder, dass keiner heute zum Glauben kommt. Die Leute wollen doch vom Glauben nichts wissen. Wir sagen nicht, dass 90% unserer ganzen Programme, die wir als Gemeinde anbieten, eigentlich nur für uns bestimmt sind. Und nicht für Menschen, die von Gott nichts zu wissen wollen, relevant sind. Oder wir sagen auch nicht, im Grunde sind wir nur mit uns selbst beschäftigt. Und das ist der Grund, warum wir niemanden erreichen. Wir wagen es nicht, das zu sagen, dann müssen wir nämlich ehrlich werden. Wir sind doch als Christen, egal welcher Denomination, nur mit uns beschäftigt. Und viele Gemeinden haben sich daran gewöhnt. Man macht sich gar nicht mehr bewusst, dass eine nicht wachsende Gemeinde im Grunde genommen ein Widerspruch ist. Sind wir lebendig wie eine Pflanze oder ein Same oder ein Baby oder nicht? Ja, wir sind es. Also erwarten wir Wachstum. Erwarten wir, dass wir ernten dürfen. Wie sagt Peter Wagner in einem seiner Bücher über Gemeindewachstum, weil die Gemeinde ein lebendiger Organismus ist, ist es für sie ganz natürlich zu wachsen, wenn sie gesund ist. Die Gemeinde ist nämlich ein Leib und kein Unternehmen. Sie ist ein Organismus und keine Organisation. Sie lebt. Wenn aber eine Gemeinde nicht wächst, dann stirbt sie. Diese Aussage mag für manche von uns hart klingen, aber wir alle wissen, dass es im Grunde genommen wahr ist. Stagnation in Gemeinden ist nicht das Problem, sondern wie geht man damit um? Und ich war so ermutigt, im letzten Kreisratstreffen und auch im letzten Kreispastorentreffen haben sich Pastoren schon hier in diesem ganzen Kreis zusammengesetzt und gesagt, woran liegt das, dass wir in Deutschland so wenig Gemeindewachstum erleben? Und da war so eine Betroffenheit und ich dachte, das ist das der erste Punkt, wo wir da anfangen müssen. Wir müssen betroffen darüber sein, dass alle Kirchen im Grunde genommen nicht wachsen, auch die FEGs nicht. Ich meine, eine Person pro Gemeinde, die zum Glauben kommt in unseren FEGs, ist ein Witz. Da sind wir weit entfernt von Wachstum. Da sterben ja in der Zeit mehr. Und wir FEGs wachsen viel durch Transferwachstum, wie man das so sagt, aus anderen Kirchen. Betroffenheit ist der erste Punkt. Und dann vielleicht eine neue Sicht. Gott will Wachstum. Wo stehen wir ihm im Wege? Und ich sage immer, wenn wir nicht zu viel Mist machen, wird es wachsen. Also lass uns mal überlegen, wo könnten wir anders säen, anders düngen, vielleicht anders warten, als wir es bis jetzt gemacht haben. Auf keinen Fall das als normal abhaken. Das ist einfach so in Deutschland. Nein. Es gibt nämlich in Deutschland Gemeinden, die wachsen. Lass uns danach sehnen, das auch zu erleben. Und zwar nicht nur irgendwie zahlenmäßig quantitativ, sondern dass wir erleben, dass Menschen zum Glauben kommen. Sie anfangen dafür zu beten, dass das passiert. Als ich nach Bonn kam, als ganz, ganz junger Absolvent, da war die Gemeinde in Bonn, FEG, in einer ganz starken Wachstumsphase. Aber das hatte sie erst seit ein paar Jahren erlebt. Die war schon über 100 Jahre alt und hatte immer so eine Zahl von 40, 50 Mitgliedern, mehr nicht. 100 Jahre. Und dann haben sich ein paar ältere Damen zusammengesetzt und gesagt, wir wollen beten für eine Erweckung unter Jugendlichen. Und die haben sich jede Woche, glaube ich, getroffen. Die sagten, wir können sonst nichts machen in der Gemeinde, wir werden dafür beten, regelmäßig. Ich weiß nicht, ob sie das 2 Jahre oder 3 Jahre gemacht haben. Plötzlich ging die Post ab. Es war unglaublich. Dieses Wachstum ist jetzt ungefähr 30 Jahre her, ist jetzt weitergegangen. Die FEG Bonn ist die größte FEG mit ungefähr 700 Besuchern, Erwachsenenbesuchern jeden Sonntag. Da gab es Pastorenwechsel, das war völlig egal. Das Wachstum war automatisch im Sinne Gottes. Es hing nicht von den Pastoren ab oder auf anderen Strukturen, sondern das hat Gott geschenkt, weil da ein paar alte Damen gesagt haben, wir wollen jetzt konkret beten, dass Gemeinde wächst. Und da bin ich dazugekommen, gerade in dieser Phase. Die Gemeinde hat in 13 Jahren 5 Tochtergemeinden gegründet, weil das Wachstum so groß war, das Gemeindehaus nicht mehr den Platz, und wir waren damals eine davon, die Jüngste. Es war eine Abenteuergeschichte. Und ich erzähle euch das nicht, um euch zu sagen, oh, das schaffen wir nie und so weiter, sondern um es einen Geschmack zu machen, ist es was möglich hier in Deutschland. Wir haben nicht einen harten Boden, wir haben so viele Menschen, die sich sehnen nach Liebe von Gott. Schauen wir uns einfach um und fangen an, für sie zu beten. Denn Gott wünscht sich, dass wir diese Freude erleben, dass Menschen zum Glauben kommen. Heißt es in 1. Timotheus 2, Vers 1, er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Und die Gemeinde in Jerusalem hat das sogar täglich erlebt. Es kamen täglich Menschen hinzu. Wachstum von Gemeinde ist Gottes Sehnsucht. Und ich hoffe, das packt uns auch so ein bisschen. Diese Sehnsucht, dass Gemeinde wächst. Was glauben wir denn, was Gott sich dabei gedacht hat, diese Gemeinde hierhin nach Speyer zu bringen? Dass er irgendwann mal einigen wenigen Menschen die Sehnsucht gab, dass hier FEG entsteht. Und dann ist diese Gemeinde entstanden. Auch wenn sie durch Krisen gegangen ist, sie ist immer noch da. Gott will weitermachen. Er hat nicht gesagt, nee, das schreibe ich jetzt ab, wir fangen was Neues an. Nein, er hat sie weiter. Sie haben heute übrigens Rekordbesuch heute, seit Wochen. Ne? Sind immer noch nicht viel, wir sind keine Megachurch, aber es wächst. Ich sehe da den Einzelnen, der wichtig ist. Und das sieht Gott genauso. Irgendwann wird er weitermachen. Und er will, dass wir dabei sind. Stellen wir uns vor, wir fangen an, das zu erwarten und dafür zu beten. Und dafür genau bist du in der Gemeinde. Deswegen kommst du her, bist ein Teil der Gemeinde. Er will dich, das hat er sich gedacht, als einen langjährigen Mitarbeiter, als langjährigen Christ benutzen dafür. Ich bin überzeugt, dass er dich hierhin hingebracht hat, damit du ein Teil dieses Ernteteams wirst, das auch erntet. Dass du dich hier motivieren lässt durch die Gottesdienste, das im Alltag zu tun. Dass du dich von Gott gebrauchen lässt in diesem Abenteuer, das zu dem er einlädt. Ich bin überzeugt, dass Gott hier mit dir zusammen ernten möchte. Denn da draußen sind ganz viele Menschen, die sitzen vielleicht gerade auf so einem Fernseher oder beim Frühstück oder was auch immer, die lenken sich ab, jeden Tag neu, aber eigentlich wissen sie, dass ihr Leben leer ist. Und sie haben eigentlich eine Sehnsucht. Und sie brauchen jemanden, der ihnen das erzählt. Menschen, deren Leben nicht heil ist, die sich nach einem Gott sehnen, der sie liebt. Du und ich, wir sind hier, um genau diesen Menschen zu begegnen. Ja, Gemeinde ist die Hoffnung für die Welt, weil wir den kennen, der sie retten kann, der sie heilen will, der sie liebt, der sie einlädt zu einem Leben in Fülle, dass sie es sonst nirgendwo anders bekommen. Und durch niemand anderen bekommen. Stell dir vor, du kommst gleich aus dem Gottesdienst und da sitzt auf der Bank jemand, den du kennst und der dich kennt. Und er spricht dich dort an. Ah, da bist du ja. Und, war die Kirche gut für dich heute? Hat die Rede dich inspiriert, die du da heute von diesem Priester gehört hast? Hat dir das Treffen mit denen, die dasselbe wie du glauben, gut getan? Was wirst du tun, wenn du jetzt in den Alltag gehst und am Montag Typen wie mir begegnest? Wirst du dich daran noch erinnern, was du heute erlebt hast? Wirst du es mir vermitteln, was dich heute so angesprochen hat? Oder wirst du es für dich behalten und erst vielleicht nächste Woche bei deinem Bibelkreis rauskramen? Nun, wenn ich vermitteln sage, meine ich nicht die ganzen Taktiken, die du immer wieder angewendet hast in der Vergangenheit, die du an mir getestet hast. Zum Beispiel jede meiner privaten Entscheidungen so kritisch zu hinterfragen. Manchmal mit diesem abwertenden Blick. Und am liebsten habe ich es, wenn du mir sagst, ich wäre verloren. Was heißt das eigentlich, verloren zu sein? Glaubst du wirklich, wenn du mich und meinen Lebensstil verurteilst, werde ich umdenken? Würdest du umdenken? Okay, ich weiß, dass nicht alles in meinem Leben okay ist und dass manche meiner Entscheidungen zu so einigem Chaos geführt haben und Menschen um mich herum ja verletzt haben und auch mich verletzt haben. Ja, manchmal war ich ein ziemliches Arschloch. Oh, Entschuldigung, das sollte ich nach dem Gottesdienst auch nicht sagen. Aber was stimmt, stimmt. Was ich so bin und wie ich so bin und handle, ich brauche bestimmt nicht dich dazu, es mir zu sagen. Was ich bräuchte, wäre jemand, der mich aufbaut, wenn ich gerade eine Krise in meiner Beziehung zu meiner Lebensgefährtin erlebe. Der zu mir hält, auch wenn alle gegen mich sind. Der mich ermutigt, wenn ich niedergeschlagen bin. Ja, ich gebe es zu, mir fehlt etwas. Da ist eine Leere in meinem Herzen. Und manchmal weiß ich nicht, wie ich sie füllen kann. Und ich habe gesehen, dass du das hast. Etwas, was dich erfüllt. Du kennst da jemand, der dir einen Sinn in deinem Leben geschenkt hat. Der dich hält, wenn du am Ende bist. Und der dich bedingungslos liebt. Ich habe gesehen, dass dieses Wissen dir eine unglaubliche Stärke gibt und eine ganz tiefe Freude schenkt, gerade in schwierigen Situationen. Und ich wünsche mir im Grunde genommen, das auch zu haben. Und so beobachte ich jeden einzelnen deiner Schritte, ohne dass du das vielleicht bemerkt hast. Ich beobachte, wohin du gehst, was du sagst, wie du dich verhältst. Gerade in schwierigen Situationen. Ich mache das, weil ich verzweifelt nach Halt in meinem eigenen Leben suche, woran ich mich klammern kann, wenn alles zusammenbricht in meinem Leben. Ich möchte sicher sein, dass es mehr gibt als all das hier. Das kann doch nicht alles sein, oder? Und ich glaube, du weißt, was das ist. Und deswegen brauche ich dich. Du kannst mir von dem erzählen, der dein Leben reich gemacht hat. Von dem, der bedingungslos liebt, der dein Leben erfüllt. Bitte erzähl mir aber nicht nur von diesem Gott, an den du glaubst. Zeig ihn mir, wie er wirklich ist. Sicher bin ich für dich manchmal schwierig. Um ehrlich zu sein, ich werde wahrscheinlich nicht gleich auf dich hören. ich werde wahrscheinlich mit dir rumdiskutieren, das, was du sagst, hinterfragen und relativieren und ja, vielleicht dich sogar auslachen. Und wenn bei dir etwas schief läuft, werde ich dich vielleicht sogar als Heuchler nennen. Aber bitte lass dich nicht davon irritieren. Bitte lass nicht locker. Wende dich nicht von mir ab. Lass mich nicht links liegen. Bitte gib mich nicht auf. Wie soll ich sonst diesen Gott, an den du glaubst, kennenlernen, wenn nicht durch dich? Wenn nicht jetzt, wann dann?